6. Wer eine Bibel dabei hat, schlagt das gerne mit auf. Jesaja 6, die Verse 1 bis 13. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte: Wie lange, Herr? Er antwortete: Bis die Städte verwüstet liegen, so dass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch 1/10 darin, so fällt auch dieses wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch einen Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Ich habe das Thema der Predigt so formuliert: Folge nicht deinem Herzen, sondern höre und begreife, was Gott dir im Evangelium sagt. Ich bin jetzt nicht besonders bewandert in Disney-Filmen. Es gibt etliche, aber ich habe mir sagen lassen, wenn es ein Leitmotiv in diesen Filmen gibt, dann lautet es: Folge deinem Herzen. Also oft sind die Handlungen wohl so, also es wird spannend und das Umfeld wird immer chaotischer. Was bleibt dem Helden, wenn es immer turbulenter wird? Der innere Kompass. Also er muss ruhig werden, er muss sich auf sich selbst besinnen und dann knüpft womöglich noch ein göttliches Wesen daran an und zeigt ihm dann, wo der Weg lang geht. Aber eigentlich, vertraue deinem eigenen Herzen, deinem eigenen inneren Instinkten. Ja, Hollywood verbreitet das auch massiv. Wir sind voll von diesem Schwachsinn. Der Predigttext macht deutlich, wenn es darum geht, Gott zu kennen und so zu leben, wie es ihm gefällt, da sind wir eigentlich dumm, blind, taub, böse. Wenn ihr euch diesen Text so im Groben mal vor Augen führt, Jesaja 6, da habt ihr erst einmal die Verse 1 bis 4, da wird Jesaja durch Gottes Geist, ja, wie soll man sagen, in die Welt der Vision geführt. Er sieht dort Dinge, die ein Mensch normalerweise nicht sieht. Dann in den Versen 5 bis 8 wird die Berufung von Jesaja zum Propheten geschildert. Und dann in den Versen 9 bis 13 die Wirkung seiner Predigt. Folge nicht deinem Herzen, sondern höre und begreife, was Gott dir im Evangelium sagt. Der erste Punkt dazu lautet: Gott ist nicht so, wie wir ihn uns in unserem Herzen vorstellen. Das fußt vor allem hier auf den Versen 1 bis 4, beziehungsweise Verse 1 bis 5. Entscheidend ist hier die Reaktion von Jesaja. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Es ist insofern überraschend, diese Reaktion von Jesaja, weil meines Erachtens, die Ausleger sind sich nicht alle darin einig, aber meines Erachtens sind die Kapitel 1 bis 5 vorher angesiedelt. Das heißt, Jesaja wird hier nicht zum ersten Mal als Prophet eingesetzt. Er hat schon als Prophet gewirkt. Und Niederschlag sind die Kapitel 1 bis 5. Das schließt aber nicht aus, dass auch jemand wie Jesaja vom Wesen und der Herrlichkeit Gottes vollkommen überrascht wird. Und die Reaktion von Jesaja läuft ja darauf hinaus: Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Also ich habe schon im Auftrag Gottes zu diesem Volk Israel geredet. Aber jetzt, wo ich in diese Vision hineingeführt worden bin, verstehe ich erst so richtig, dass ich vollkommen Teil dieses Volkes bin. Wenn es darum geht, wer jetzt unreine Lippen hat, gehöre ich zu meinen Landsleuten. Na, so ist es zu verstehen. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und Jesaja hat auch schon vorher den Israeliten Gottes Gericht angekündigt dafür, dass es unreine Lippen hat. Und er begreift: Oh, dann trifft mich dieses Gericht Gottes eigentlich genauso wie meine Landsleute. Gut, man fragt sich, was ist jetzt so der Duktus im Propheten Jesaja? Also warum erst die Kapitel 1 bis 5 ohne Berufungsgeschichte, die jetzt hier in Kapitel 6 auftaucht? Wenn man so will, mitten in seinem Dienst. Und einen Hinweis kriegen wir wahrscheinlich in Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und dieses Todesjahr von König Usia scheint in der Geschichte Israels eine Wende herbeizuführen. Vielleicht ein paar Informationen zu diesem König Usia. Der starb etwa 740 vor Christus und war immerhin an die 50 Jahre König über das Südreich. Ihr erinnert euch vielleicht, Israel als Reich war eigentlich nur kurze Zeit geeint unter David und Salomo. Danach kam es zur Aufteilung des Reiches. Gott richtete auf diese Weise die Sünde Salomos, nämlich seinen Götzendienst. Okay. Usia war ungefähr 50 Jahre König im Südreich und er war ein guter König. Also wenn man mal Schulnoten verteilen wollte, könnt ihr mal machen, wenn ihr die Königebücher lest. Also eine 1 kriegt keiner. Aber so jemand wie David, der würde die Note 2 kriegen. Hiskia auch Note 2. Josia Note 2. Ein Vierter fällt mir jetzt nicht ein. Und dann kommen etliche Könige im Südreich, die würden die Note 3 kriegen. Und der Usia ist so einer. Der reicht nicht an das Vorbild von David heran, aber dieser Mann hält für 50 Jahre in etwa Gottes Gericht über Juda auf. Und jetzt ist er tot. Und jetzt scheint offensichtlich das Gericht Gottes noch stärker zu drohen als zu Usias Lebzeiten. Und genau das ist auch das Thema dann hier in Jesaja 6. Ja, Gottes Gericht über ein weitgehend widerspenstiges Volk würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und ein Werkzeug für dieses Gericht, das hatte Gott auch schon gestaltet, die Assyrer. Damals ein Weltreich, ein grausames Weltreich. Im Jahre 745, also 5 Jahre vor Usias Tod, war ein gewisser Tiglat-Pileser König geworden und der breitete die Herrschaft der Assyrer in Richtung Westen, das heißt in Richtung östliches Mittelmeer aus. Das betraf zunächst Syrien, dann das Nordreich Israel und dann auch das Südreich Juda. Gott rief dem Nord- und dem Südreich durch seine Propheten zu, sie mögen sich doch durch Umkehr und Glauben dem drohenden Gericht entziehen. Er wies sie darauf hin, das Gerichtswerkzeug ist schon da. Wollt ihr, dass ich es anwende? Oder wollt ihr umkehren? Und das ist hier jetzt eine Wendemarke in Jesaja 6. Hier offenbart Gott dem Jesaja, ich schicke dich zwar als Prophet zu diesem Volk, und jetzt könntest du, Jesaja, auf den Gedanken kommen, dass ich die Israeliten durch dich zur Umkehr rufen wollte. Das ist nicht der Fall. Dich schicke ich zu diesem Volk, damit sie endgültig gerichtsreif werden. Wenn sie dich jetzt auch noch nicht hören wollen, dann wird das für mich der Anlass sein, einen Deckel drauf zu machen. Dann kommt das Gericht, unabwendbar. Hat was Erschreckendes, ne? Guckt euch diese Verse an. Verse 8 folgende. Ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich sende mich. Also Jesaja handelt hier aus Glauben. Er will weiter als Prophet Gottes dienen. Aber dann geh und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Verklebe seine Augen. Mache seine Ohren schwer, damit es mit seinen Augen nicht sieht. Und mit seinen Ohren nicht hört. Und gemeint ist hier, sie sollen nicht auf die Weise hören, dass sie zum Glauben kommen und gerettet werden. Aber vielleicht führen wir uns so aus der Vogelperspektive mal die Botschaft der ersten fünf Kapitel vor Augen. Also dem geht da etwas voran. In diesen Kapiteln ist von Rettung nach Gericht die Rede. Zum Beispiel Jesaja 4, Verse 2 bis 6. Es kommt eine Zeit. Und das ist so ein Schlüsselwort, also was für eine Zeit? Ja, am Ende, wenn Gott seine Herrschaft vollendet, wenn er sein Volk wirksam zur Umkehr führt. Es kommt eine Zeit, da wird der Herr das Land wieder fruchtbar machen. Alles wird wieder sprießen und wachsen und die übrig gebliebenen Israels können stolz darauf sein. So wird ihre Ehre und ihr Ruhm wiederhergestellt. Die Überlebenden von Jerusalem und alle, die dann noch auf dem Zionsberg übrig sind, werden Gottes heiliges Volk genannt werden. Was hier vorausgesetzt wird, ist, es kommt eine Vollendung. Und die wird Israel zugutekommen, dem Volk Gottes. Jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen. Vorher gibt es Gericht. Da ist von Überlebenden die Rede. Warum sind die anderen umgekommen? Weil Gott sie gerichtet hat. Das waren dann im Falle des Südreichs weniger die Assyrer, sondern dann das nächste Großreich, der Babylonier. Ich lese nochmal weiter. Jesaja 4. Denn durch sein Strafgericht hat Gott die Bewohner Jerusalems von allem Schmutz gereinigt und die schwere Schuld aus der Stadt weggeschafft. Über dem Zionsberg und allen, die sich dort versammeln, lässt dann der Herr das Zeichen seiner Gegenwart erscheinen, tagsüber eine Wolke, nachts dichten Rauch und flammendes Feuer. Seine Herrlichkeit breitet er aus über der ganzen Stadt wie ein Schutzdach gegen die Hitze der Sonne, wie eine Zuflucht bei Regen und Sturm. So, aber dann in Kapitel 5, da wendet sich Gott durch Jesaja an seine damals lebende Generation. Juda, so die Diagnose, Jesaja 5, ist ein unfruchtbarer Weinberg. Viele Einwohner sind auf immer mehr Eigentum hinaus. Sie begehen dafür Betrug und Unrecht und Gott kündigt an, dass er sie dafür bald bestrafen wird. Kapitel 5 von Vers 13, der Herr sagt, mein Volk muss in die Verbannung, weil es nicht begreifen will. Ich drohe ihm mit vorlaufenden Gerichten. Ich signalisiere ihnen klar und deutlich, es ist etwas nicht in Ordnung in unserem Bundesverhältnis. Ich, Gott, halte meine Verpflichtungen, aber ihr tretet den Bund mit Füßen. Das kann so nicht bleiben. Die Toten, das heißt dann weiter, die Totenwelt sperrt ihren Rachen weit auf. Hinabfahren müssen Reichtum und Pracht Jerusalems, der ganze lärmende, johlende Haufen. So werden sie alle erniedrigt und müssen sich bücken. Die Hochmütigen müssen die Augen zu Boden schlagen. Der Herr der Herrscher der Welt erweist seine Hoheit, denn er verschafft dem Recht wieder Geltung. So, also das solches hat Gott durch Jesaja schon angekündigt. Bemerkenswert ist jetzt in Jesaja 6, dass hier offensichtlich Jesaja erst so richtig begreift, wie unabwendbar Gottes Gericht ist. Weil nämlich der Unterschied zwischen dem heiligen Gott und seinem Volk viel, viel größer ist, als er sich jemals hat vorstellen können. Es ist dieses, Jesaja wird hier in diesen, wenn man so will, himmlischen Gottesdienst hineingeführt. Wenn man so will, er stolpert da rein. Der hat Gott nicht darum gebeten. Herr, lass mich mal etwas sehen von deiner Herrlichkeit. Also er sieht diesen himmlischen Gottesdienst. Manches ist natürlich symbolisch zu verstehen. Das heißt, das finden wir so wörtlich nicht im Jenseits vor. Gott sitzt nicht auf dem Thron. Gott hat keine körperliche Ausdehnung. Er ist nicht 3 Kilometer hoch. Er ist unendlich groß. Aber was absolut der Wirklichkeit Gottes entspricht, ist der Ausruf der Engelwesen in Vers 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Warum wird das 3-mal genannt? Das ist eine übliche Art im Hebräischen, also der höchste Superlativ. Es ist quasi so ein sich herantasten. Also das Wort heilig wird zum ersten Mal verwendet. Reicht dieses eine Wort heilig, wie wir es vielleicht noch kennen, aus, um die Heiligkeit Gottes zu beschreiben? Nein. Also nochmal heilig. Reicht das aus, die Heiligkeit Gottes zu beschreiben? Auch noch nicht. 3-mal heilig. Man könnte das unendlich fortsetzen. 4-mal, 5-mal. Also es soll zum Ausdruck gebracht werden, wir haben letztlich keine Vorstellung von der Heiligkeit Gottes. Das, was Gott davon offenbart, das ist schon echt und versetzt uns in Furcht und Schrecken. Und es ist noch unendlich viel größer, der Unterschied zwischen einem heiligen Gott und uns. Und deswegen kriegt so Jesaja, der Gott ja eigentlich kennt, diese Angst. Und so muss man es hier auch übersetzen. Es ist keine Ehrfurcht. Ehrfurcht ist da mit drin. Jesaja hat Todesangst. Er, der Gott kennt eigentlich, hat Todesangst in der Gegenwart dieses heiligen Gottes. Also ihr merkt schon, ne, dieses, also folge deinem Herzen. Im Blick darauf, Gott zu kennen. Nein, das kannst du vergessen. Also das, was du über Gott in Christus weißt, das ist alles echt, wenn du im echten Glauben stehst. Aber führe dir immer wieder vor Augen, der Unterschied zwischen dir und Gott ist unendlich viel größer. Das Ausmaß der Gnade Gottes, mit der er diese Kluft überbrückt, ist unendlich viel größer, als du dir vorstellen kannst. Ja, ich kann da jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Vielleicht noch die Verse 5 bis 8, der ein oder andere Hinweis. Gott offenbart uns unser böses Herz, er tut's bei Jesaja. Vers 5 nochmal, wehe mir, ich bin dem Tod geweiht. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Also Jesaja glaubt hier, ich werde sterben. Dieser Gott kann mich nicht in seiner Gegenwart dulden. Er hat mich aber selber in seine Gegenwart gebracht. Das kann ja nur sein, weil er mich jetzt umbringen will. Er will mich zertreten, zermalmen. Aber die Vision geht weiter. Einer der Seraphim kam zu mir geflogen. In seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld weggenommen und deine Sünde gesühnt. Das ist hier die Welt der Vision. Es soll uns hier jetzt nicht die Antwort darauf gegeben werden, also wie sühnt Gott unsere Schuld? Schuld wird in unserer Wirklichkeit nicht dadurch gesühnt, dass von irgendeinem Altar eine glühende Kohle runtergenommen wird. Und mit der wir dann in Berührung kommen. Das ist ein Sinnbild. Die Sünde Jesajas, die ihm hier besonders bewusst ist, obwohl er oder gerade weil er Prophet ist, das ist die Sünde seiner Lippen. Und Gott versichert ihn aber, ich sühne diese Sünde. Ich werde dich nicht für deine unreinen Lippen bestrafen. Du darfst weiter als Prophet für mich reden. Also nicht nur, dass Jesaja am Leben bleibt. Gott hält ihn aus Gnade in seinem Dienst. Wir wissen natürlich, wir haben es eben gefeiert. Also Sünde wird gesühnt, wurde gesühnt, einzig und allein in dem Sühnetod von Jesus Christus. Ja, vielleicht so viel kurz. Gott, zweiter Punkt, Gott offenbart uns unser böses Herz. Ja, sollen wir Gott darum bitten? Weiß ich nicht. Also sollen wir Gott darum bitten, erschrecke uns hin und wieder, so wie du damals Jesaja erschreckt hast? Ich bin zurückhaltend mit solcherlei Bitten. Wenn ihr regelmäßig Gottes Wort lest, wird Gott euch immer wieder da ein Gefühl vergeben, wie groß der Unterschied zwischen ihm und euch ist. Insbesondere durch die Propheten im Alten Testament. Ihr kriegt dort regelmäßig den Kopf gewaschen. Dritter und letzter Punkt. Gott schafft sich ein Volk, das von Herzen auf ihn hört. Das ist die Hauptbotschaft der Verse 9 bis 13. Weil man muss den Abschnitt bis zu Ende lesen. Da ist ja erst die scharfe Rede von der Gnade, die jetzt erstmal aufhört. Geh hin und sag zu diesem Volk, hört genau hin und versteht nichts. Seht genau hin und erkennt nichts. Mache, also du, Jesaja, mache du, dass das Herz dieses Volkes nicht empfindsam ist, dass seine Ohren schwerhörig sind und seine Augen getrübt. Es soll mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und sein Herz nicht einsichtig werden. Es soll nicht umkehren und keine Heilung finden. Das sind insofern bedeutungsvolle Verse, weil sie im Neuen Testament an ein paar enorm wichtigen Stellen zitiert werden. Unser Herr hat selber diese Verse zitiert, wo es um das Wesen, um das Verständnis der sogenannten Gleichnisse ging. Wir haben in der Schriftlesung Markus 4 gehört. Und es gibt dieses Gleichnis der Gleichnisse. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Also wie... Welche Sorten Gottes Wort zu hören gibt's? Es gibt mehrere Sorten Gottes Wort falsch zu hören, sodass man keine Frucht hervorbringt. Und dann gibt's die eine Sorte Gottes Wort zu hören, durch die Frucht hervorgebracht wird. 30, 60, 100-fach. Ja, wie... Ihr kennt ja die Lehre von der Prädestination, von der Vorherbestimmung. Ich will da nicht zu viel drüber sagen. Wir betonen mit Recht, dass es da um die positive Vorherbestimmung erst einmal geht. Gott hat diejenigen, die zum Glauben an Jesus finden und dadurch Rettung, die hat er im Voraus schon zu solchem Glauben vorherbestimmt. Was ist dann mit den anderen? Ja, die anderen überlässt er ihrer eigenen Bosheit. Das ist jetzt nicht so zu verstehen, ne, dass Jesaja predigt den Leuten und die wollen alle umkehren, die wollen alle Sünden bereuen, aber dann kommt Gott durch seinen Heiligen Geist und zwingt sie in eine andere Richtung innerlich, sodass sie dann die Botschaft ablehnen und verachten. Nee, das ist nicht der Fall. Die Botschaft wird von Jesaja in Wahrheit und auch Liebe zum Ausdruck gebracht. Sie ist verbunden mit dem aufrichtigen Ruf, kehrt um, entgeht dem kommenden Gericht. Und wir tun's im Aufruf, der aus dem Evangelium folgt, ganz in ähnlicher Weise. Wir rufen Menschen auf, kehrt um. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Gott hat seinen Sohn gesandt. Der ist für Sünder gestorben. Und kein Mensch muss annehmen, dass seine Sünde zu schlimm wäre. So schlimm wäre, dass er nicht zu Jesus kommen könnte. Wir laden jeglichen Menschen ein, aus Gnade Gottes, durch Gottes Gnade, hundertprozentige Vergebung aller seiner Sünden, auch der schlimmsten, zu finden. Und dadurch kommen Menschen zum Glauben. Die Schattenseite ist, was heißt Schattenseite? Die andere Wirkung ist die, dass durch diese Botschaft Menschen zur letzten Auflehnung gegen Gott getrieben werden. Angetrieben von ihrem eigenen bösen Herzen, ist es so, dass die Botschaft des Evangeliums, also es gibt keine andere Botschaft, die sie so sehr in Rage versetzt. Liebe Geschwister, ich bin nur der Überbringer der Botschaft. So riesengroß ist der Unterschied. So böse sind wir von Natur aus. Dass eine Botschaft der Gnade Gottes uns Gottes Gnade und Ehre mit Füßen treten lässt. Und dass ihr das nicht getan habt oder jetzt nicht mehr tut, ist Ausdruck seiner unverdienten Gnade. Okay, die Verse 9 bis 13 enden ja, also erst einmal wird das Gericht verschärft. Jesaja fragt Vers 11, wie lange, Herr? Also Jesaja weiß schon, also das Gericht kann ja jetzt nicht das letzte Wort sein, weil ich, Jesaja 4, Gott hat ja durch mich schon angekündigt, es wird nach dem Gericht Gnade geben. Also muss dieses Gericht zeitlich begrenzt sein. Deswegen die Frage, wie lange? Und dann die Antwort, solange bis die Städte verwüstet sind und keine Einwohner mehr haben. Das ist hier die Ankündigung Gottes. Das Gericht, das jetzt kommt, dauert nicht mehr lange. Das wird drastischer sein als alles zuvor. Viele Menschen in Juda und Israel werden sterben. Ein Großteil wird weggeführt werden in fremdes Land. Und nur ein kleiner Teil wird dann nach gewisser Zeit wieder zurückkehren. Das könnt ihr dann im Alten Testament nachlesen, insbesondere in den Büchern Esra und Nehemia. Da habt ihr dann ungefähr, ja, das sind dann 40.000 bis 50.000 Juden, die zurückkehren. Nicht mal ein Zehntel. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind. 2%, 3% der Einwohner, die mal da gelebt haben. Also drastisches Gericht. Vers 12. Der Herr wird die Menschen fortschaffen und das Land wird leer und verlassen sein. Und ist dort nur ein Zehntel der Menschen übrig geblieben, so wird es auch dem Feuer anheimfallen. Also nochmal eine Verschärfung. Wenn die Leute denken, oh, das war's jetzt. Nochmal ein Nachschlag. Gericht Gottes. Aber dann am Schluss kommt dieses Aber. Aber eine Terebinte oder eine Eiche lassen, nachdem sie gefällt worden sind, einen Stumpf übrig. So ist der heilige Same sein Stumpf. Das ist jetzt hier die sogenannte Lehre oder der Hinweis auf diesen heiligen Überrest. Der Großteil des Volkes wird gerichtet. Ein kleiner Teil wird von Gott bewahrt. Sie empfangen die Verheißung durch Glauben aus Gnade Gottes. Und dieser heilige Same, das ist dann zur Zeit des Alten Testamentes, das sind diese Rückkehrer aus Babylonien und anderen Gebieten. Vor allen Dingen Israeliten aus den Stämmen Juda, Benjamin, Levi. Die siedeln sich wieder an durch Gottes Gnade. Aber dann liest man die Propheten Haggai, Zacharia, Malachi. Da ist schon wieder deutlicher, dieser heilige Überrest, der ist gar nicht mehr so heilig. Da ist jetzt wieder ein Überrest im Überrest. Der Großteil ist wiederum gerichtswürdig. Und so gibt es eine Linie zum Neuen Testament her. Es ist, würde ich sagen, kein anderer als Jesus selber und dann der Apostel Paulus, die deutlich machen, also wie, auf was für einen Kern schmilzt eigentlich Gottes Volk zusammen, bis man endlich sagen kann, so, der hat jetzt kein Gericht mehr verdient. Der kann, so wie er ist, in die Gegenwart Gottes treten, in den dreimal heiligen Gott. Und das ist die Botschaft im Neuen Testament. Einer kann das. Jesus Christus. Und der kann dann im Auftrag Gottes so für uns eintreten, dass um ihn herum ein immer größerer heiliger Überrest heranwächst. Auch das könnt ihr dann im Neuen Testament nachlesen. Das sind erst einmal jüdische Christen. Und Jesus bezeugt das Evangelium fast nur dem jüdischen Volk. Die 12 Apostel in den ersten Jahren auch. Und dann aber, das könnt ihr so ab Apostelgeschichte 8 und 9 nachlesen, dann nimmt es richtig Fahrt auf. Dann geht das Evangelium mit immer größerer Geschwindigkeit hinaus zu den Völkern. Und heute haben wir eben diese Gestalt von Gottes Volk, Menschen aus allen Völkern, jüdischer und nicht jüdischer Herkunft. Durch die Generation hindurch, Millionen und Abermillionen geretteter Menschen. Wenn man es aber in jeder Generation betrachtet und, ich sag mal, von der Menge her abwägt, mit den Menschen, die das Evangelium ablehnen, ist es für uns so wie zur Zeit von Jesaja. Es ist ein relativ kleiner Teil von Menschen in deutschen Landen, die dem Evangelium glauben. Diese Rede vom heiligen Überrest, versteht mich nicht falsch, ne? Das dürft ihr nicht in den falschen Hals kriegen. Also so nach dem Motto, wir sind was Besonderes, wir sind es wert. Wir sind was Besonderes aus Gottes Sicht. Wir sind es aber eigentlich nicht wert, seine Gnade zu empfangen. Genauso wenig wie alle anderen. Deswegen staunen wir, wie Jesaja, über Gottes unverdiente Gnade. Ja, es gibt diesen interessanten Vers, den Jesus mal gesagt hat, Johannes 8, Vers 45, ich sage die Wahrheit. Also er sagt das jüdischen Zuhörern, insbesondere leitenden religiösen Führern, ich sage die Wahrheit und genau das ist genau der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt. Das kann auch für uns als Gemeinde eine Anfechtung sein, dass wir denken, ja, jetzt mühen wir uns so, dass durch das Evangelium möglichst viele Menschen zum Glauben kommen, aber es passiert nicht viel. Dass dann die Anfechtung kommt, möglicherweise muss man da ein bisschen nachhelfen. Also das Evangelium selber und alleine tut es offensichtlich nicht. Also bauen wir was drumherum, das für die Menschen ansprechender ist. Und das dürfen wir nicht machen. Denn es ist Jesaja 6 gilt bis heute. Jesaja 6 war damals auf das Volk Israel gemünzt. Ne? Jetzt können wir Jesaja 6 auf jegliche Situation anwenden, wo wir Zeugen des Evangeliums sind, wo hoffentlich vereinzelt Menschen zum Glauben kommen, aber ein Großteil derjenigen, die wir ansprechen. Das ist die Erfahrung, die ihr wahrscheinlich alle gemacht habt. Ich mache sie seit 30 Jahren in deutschen Landen. Der Großteil will das Evangelium nicht hören. Möglicherweise schenkt Gott nochmal in deutschen Landen eine richtige Erweckung, dass wirklich in kurzer Zeit Tausende, vielleicht Hunderttausende Menschen zum Glauben kommen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber wenn Gott das wirkt, das Mittel, das er gebrauchen wird, das ist seit 2000 Jahren, oder Ihr könnt das ist, seitdem Gottes Wort verkündet wird, ein und dasselbe. Es ist die Botschaft von der unverdienten Gnade Gottes, der bereit ist, Sündern zu vergeben. Ja, das war das Thema der Predigt heute. Folge nicht deinem Herzen, weder in der Erkenntnis Gottes, noch in der Frage, wie können wir unsere Mitmenschen mit Gottes Wahrheit erreichen. Folge nicht deinem Herzen, sondern höre und begreife, was Gott dir im Evangelium sagt. Punkt 1 war, Gott ist anders, als du ihn dir in deinem Herzen vorstellst. Punkt 2, Gott offenbart böse Herzen und schenkt echte Umkehr. Und der dritte und letzte Punkt war, Gott schafft sich ein Volk, das von Herzen auf ihn hört. Die Anwendung, folge nicht deinem Herzen, sondern höre auf das, was Gott dir im Evangelium sagt. Amen. Amen.